Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Nicht Fisch, nicht Fleisch. Am Ende steht es 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Und jetzt blicken wir voraus auf das kommende Spiel gegen Wien Wiesbaden. Ja, was machen wir nur damit? Ist es doch noch nicht zu Ende mit dem Aufstiegskampf? Ist es zu Ende? Was ist mit Halste? Wird er fit? Wird er nicht fit? Ach, Kinder, es ist wirklich viel zu besprechen. Vor allem, da wir Düsseldorf noch gar nicht betrachtet haben hier im Podcast. Und deswegen, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und ich darf mich heute sehr erfreut zeigen, dass Christian wieder dabei ist. Guten Abend, Christian.
Ach, das hört nicht so auf. Es hört nicht auf. Ja, ich freue mich, bin mir nicht so sicher, aber ein bisschen freue ich mich, hier sein zu dürfen. Schönen guten Abend, Tobi.
Ja, guten Abend, Christian. Ich freue mich auch außerordentlich. André ist auch dabei. Guten Abend, André.
Yippie, ich bedanke mich, hier sein zu dürfen und freue mich auf unseren Tausch, Austausch, Plaudertausch. Und im Gegensatz zu Tobi bin ich nicht nölig, bin ich total positiv und möchte an dieser Stelle noch ein E-E-E-C-H einwerfen.
Es ist unglaublich, also wirklich, André lügt, ohne rot zu werden. Aber gut, das werden wir ihm schon noch austreiben hier heute Abend. Und Dennis ist auch dabei. Guten Abend, Dennis. Frisch zurück aus dem Urlaub.
Ja, frisch zurück aus dem Urlaub. Leider ohne 3 Punkte im Gepäck. Das tut mir sehr leid. Schönen guten Abend, Tobias. Schönen guten Abend an den Rest der Runde. Ich freue mich außerordentlich, hier dabei sein zu dürfen.
Ja, die Freude ist ganz unserer und mindestens mal meinerseits. Das ist sehr schön. Dennis, konntest du ein bisschen was sehen vom Spiel gegen Fortuna? Warst du da schon wieder zurück? Ich bin jetzt unsicher.
Nee, war ich nicht. Ich habe so ein paar Ausschnitte zwischendrin gesehen und habe dann natürlich ja. Nochmal mir das Spiel zumindest in der Zusammenfassung angeguckt.
Ja, und André ist ja nur nicht nölig, weil er während des Spiels Gartenarbeit gemacht hat.
André. Ja.
Ja gut, aber im Gegensatz zu einem anderen wusste ich ja, wie das Spiel ausgeht und wie es abläuft. Ich möchte da nochmal an die letzte Sendung erinnern. Und dementsprechend war es mir völlig klar, ich konnte ganz entspannt den Garten machen, Frühjahrsputz und tralala. Und am Ende ist es genauso gekommen, wie gesagt. Ich freue mich darüber zwar nicht, weil ich leider mich ein bisschen ärgere. Aus den letzten beiden Spielen, denke ich, wären 5 Punkte mehr möglich gewesen. Und was dann möglich gewesen wäre im Rest der Saison, wir hätten es in der eigenen Hand gehabt, wir könnten den Aufstieg mit der eigenen Hand sozusagen zu Ende führen. Das ärgert mich, dass man die Chance weggeschmissen hat, aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Christian, irgendwie hat doch André eben gesagt, er ist nicht nölig. Ich verstehe ich gar nicht.
Ja, aber er behauptet ja auch regelmäßig, dass er demütig ist. Also das.
Okay, gut, ja.
Wir wissen doch, was wir von André seinen Ankündigungen zu halten haben. Und er spielt ja auch die Platte immer wieder ab, ne?
Ja.
Wenn wir das und das gehabt hätten, wo wir stehen könnten. Also er hat recht, zumindest, dass auch an diesem Spieltag unsere Fahrlässigkeit nicht so bestraft worden ist von unseren umliegenden Nachbarn, wie wir es wahrscheinlich eigentlich verdient gehabt hätten. Somit guckt man auf die Tabelle und weiß, wie du so schön sagtest, nicht Fisch oder Fleisch.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem und ich muss sagen, gehen wir nochmal kurz rein in das Spiel. 96 hat das gar nicht schlecht gemacht. Die Aufstellung war von uns mehr oder minder erwartet worden. 96 hat es nicht schlecht gemacht. hat gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Und das Interessante ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was der Trainer vor dem Spiel angekündigt hat. Nämlich Düsseldorf ist eine Mannschaft, die mitspielen will und die auch den Ball haben möchte und Fußball spielt. Das war komplett anders, André. Düsseldorf hat sich mehr oder minder hinten eingeigelt. 96 auch zu Beginn eine ganz gute Situation und hat dann aber leider zwei Kontersituationen zugelassen. Aus meiner Sicht schlecht verteidigt von 96. Christiansen sah da nicht so gut aus. Und auch unsere Innenverteidigung nicht ganz auf der Höhe. Yannick Dehm beim 0:1 nur abgefälscht. Also da kam so einiges zusammen. Aber Düsseldorf hat uns also überrascht und 96 dann völlig unverdient hinten gelegen zur Halbzeit.
Unverdient?
Ja. Also ich finde schon. Du nicht?
Nö. Also, oh, tatsächlich nicht. Also Düsseldorf war jetzt nicht zwei Tore besser oder sowas in die Richtung, aber Düsseldorf hat einen klaren Matchplan, hat sich genau vorher überlegt, wie sie 96 auseinanderspielen, haben sich genau, wie du sagst, auch dann korrekt verhalten in ihrem Spielplan und haben dann, na gut, da gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, aber haben halt ihre zwei Chancen eiskalt genutzt. Wenn sie das Spiel am Ende gewinnen, dann würde jeder sagen, Auswärtsklasse, Mannschaft, so muss man das spielen. Dadurch, dass sie am Ende natürlich nicht gewonnen haben, müssen sich zumindest mal die zweite Halbzeit nochmal hinterfragen, wir uns aber eben auch. Nur, ich finde, sie haben uns in der ersten Halbzeit taktisch klar aufgezeigt, wie man gegen uns zu agieren hat bei einem Heimspiel in Hannover. Und sie haben leider die Schwachstellen, und die wir auch hier kritisiert haben schon im Vorfeld, von Leitl aufgezeigt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Entscheidung des Linksverteidigers.
Oh ja, spannend.
Und naja, also... Also unverdient fand ich es nicht. Ich hätte es mir aber auch ersparen können. Also wegen mir hätte es auch nicht so sein müssen.
Gut, wenn du das so begründest, kann man dem vielleicht sogar folgen. Ich finde halt, wenn man 70% Ballbesitz hat dann, und auch deutlich mehr Torschüsse, dann ist es nicht zwingend verdient. Aber es ist immer dann verdient, wenn eine Mannschaft ein Tor schießt und die andere nicht. Also in dem Sinne beißen wir uns da vielleicht so ein bisschen in den Schwanz. Chris, André hat das Thema Linksverteidiger aufgemacht. Ich habe ja durchaus eine leichte Tendenz schon mal erkennen lassen, nicht nur vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Und ich muss sagen, die erste Halbzeit bestätigt mich darin, Bright RMB ist kein Linksverteidiger.
Wobei ich hier nochmal hervorheben möchte, dass die Tore beide nicht über die linke Seite gefallen sind. Ich gebe euch aber zweifelsohne recht.
Der Ball von uns war ja nie auf links. Also das ist ja, das geht ja nicht, wenn wir nur über rechts spielen, können wir den Ball nicht auf links verlieren.
Ja, ich meine aber, das erste Tor fällt über die linke Düsseldorfer Angriffsseite, der zweite geht durch die Mitte durch. Also ich möchte zumindest an den Gegentoren jetzt unserem Linksverteidiger da keine Schuld zuweisen, aber es ist absolut richtig, dass auch hier wieder die linke Seite von uns quasi nicht existent gewesen ist. Es kam überhaupt nichts nach vorne und es ist tatsächlich das dann passiert. Also wir haben ja, oder ich hatte in der letzten Sendung gesagt, dass man ja mal gucken könnte, ob man dann die Spieler während des Spiels ab und an mal durchtauscht. Das ist nicht so flüssig passiert, aber es gab die Umstellung im Laufe des Spieles und man muss klar sagen, nachdem Halse dann über die linke Seite kam, hat er mich Lügen gestraft und sehr wohl gezeigt, dass er da noch eine gewisse Klasse vorweisen kann. Gerade ja, was Flanken betrifft, kam dann deutlich mehr und somit muss man sich überlegen, ob
das eine Option kurz sein Bright
sollte, solange ja, Muiro ja noch nicht wieder spielen kann.
Genau, also ihr neigt immer dazu, irgendwie, wenn ihr Redeanteil kriegt, sofort das Gesamtpaket loszulassen, finde ich total schön.
Ja, weil du sonst so viel redest.
Ja, ja, ist okay. Aber nochmal Bright, Christian, also natürlich ist er den Gegentor nicht schuld, das ist keine Frage. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, und da setzt meine Kritik dann tatsächlich an, dass wir wirklich, wenn wir gefährlich wurden, es oftmals über rechts ging oder über die Mitte. Im Gegensatz zu dir bin ich im Übrigen der Ansicht, dass da ein bisschen viel gewechselt wurde, vor allem im Mittelfeld. Da sind die Positionen immer sehr munter durchgewechselt worden, das dann dazu führte, dass auch ein Louis Schaub ganz oft auf rechts den Ball bekommt, nicht flanken kann, ihn erst auf links legt und der Ball weg ist. Fand ich von der Ausrichtung her eine Katastrophe. Weil, das darf ich ganz ehrlich sagen, wenn ich denn schon sehe, Bright macht über links überhaupt keinen Dampf, und ich nehme dann noch von der linken Seite jemanden, der mit seinem linken Fuß dann vielleicht doch mal ein feines Pässchen spielen könnte, konnte ich das nicht nachvollziehen. Hätte ich das rotieren gelassen.
Ich hatte meine Wechselaussage auch ausschließlich auf die linke Verteidigerposition erstmal bezogen. Was da im Mittelfeld geschehen ist, das steht auf dem anderen Blatt, das hast du während des Spiels auch schon bei uns lautstark kritisiert, dass Schaub über rechts sehr wenig Sinn macht und es halt auch auf dem Platz belegbar war, dass es keine Option ist. Und es ist eine künstliche Schwächung, genau wie du sagst, dann den Linksfuß von der linken Seite rauszunehmen und somit dann die linke Seite wirklich komplett stillzulegen.
Ja, absolut. Das war ja noch viel schlimmer. Ja, die war ja noch viel schlimmer. Da sind ja zwei
Fehler. Liebe HörerInnen, der nicht maulige André.
Nee, das ist ja kein. Nee, A ist nicht maulen und ist auch nicht nötig, sondern es ist fundierte Kritik, die in der Sache ja erstmal argumentativ besprochen werden müsste.
Ich dachte, er sagt jetzt wissen. Ich hatte schon.
Der zweite Trainer Fehler.
Argument hat, hast du gerade Argument gesagt?
Soll ich jetzt, oder?
Ja, wenn du nicht Argument sagst, gerne.
Argument. Und es ist tatsächlich so, dass, also ich sehe einen zweiten Wechselfehler. Und zwar betrifft er auch wieder die linke Seite und der betrifft Schaub. Ich verstehe nicht, wie man ihn in dieses Spiel bringen kann. Und da muss ich auch sagen, haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, wir haben ja über das Mittelfeld gesprochen, wie man da starten kann. Wenn, und da sind wir wieder bei dieser Diskussion, die wir andauernd führen, wenn alle fit sind, die im Kader sind, dann muss man davon ausgehen, dass Kolja Uden auch fit ist, zumal er ja auch in der 59. Minute eingewechselt worden ist. So. Und dann frage ich mich, warum spielt er nicht von Anfang an? Er hat die letzten Spiele von Anfang an gespielt, er hat auf der Position respektable Leistung gezeigt. Es gab aus meiner Sicht keinen Grund, ihn rauszunehmen. Wieso entscheidest du dich also für Schaub? Wohl wissend, dass Schaub in dieser ganzen Saison einige gute Spiele hatte, aber auch sehr, sehr viele, ich sag mal vorsichtig, blasse Spiele hatte. Und dann eben genau wie Tobias das eben dargestellt hat, dass eben diese Seitenverlagerung, dass er auch mal auf die rechte Seite gegangen ist, ihm mit seinem starken Fuß überhaupt nicht entgegengekommen ist. Ich finde, da hat sich der Trainer komplett verzockt. Und das sind zwei Positionen von 11 und das ist mir zu viel in einer Situation, wo wir mit einem Heimsieg gegen einen mehr oder weniger direkten Konkurrenten auf Schlagdistanz in die Aufstiegsränge kommen können. Und da muss ich sagen, das reicht einfach nicht und das ist nicht genötigt, sondern es zeigt, Leitl ist ein Trainer, der völlig in Ordnung ist, total gut ist, gar keine Frage, aber eben eine Mannschaft vielleicht nicht nach ganz oben führen kann.
Dennis, du hast wenigstens ein paar Szenen gesehen, hast du gesagt, ne? Ja. Und gut, okay. Und also ich war im Stadion, ich habe mir die Highlights danach auch nochmal angeschaut. Und wie beurteilst du unsere beiden Gegentore? Kann man da sagen, es ist eher unglücklich? Chris hat ja gesagt, einmal über links, einmal über die Mitte. Beide Male waren wir, also in dem ersten hatten wir den Ball schon verloren, versuchen ihn schnell zurückzupressen und sind offen. Zweite Situation fummelt sich Ernst so ein bisschen fest. Sind das dann diese individuellen Fehler, die du einfach nicht machen darfst?
Auch. Also ich glaube, ganz unglücklich waren die Tore nicht. Wir haben schon eine ganze Menge dazu beigetragen, dass die fallen, beziehungsweise haben halt wirklich nicht gut einfach verteidigt in der Situation, waren auch teilweise, hatte ich das Gefühl, nicht so richtig vom Kopf her da, weil wir eher so im Angriff drin steckten, gefühlsmäßig. Und deswegen würde ich das auch unterstreichen, was du gesagt hast. Ganz am Anfang, eigentlich sah das ja von Anfang an so aus, als würden wir Düsseldorf überrollen. Wir haben dann nur nicht die Buden gemacht und dann passiert das, was momentan in der zweiten Liga ständig passiert. Das Spiel kippt dann irgendwie in eine andere Richtung, weil es alles so 50-50-Dinger sind und das hat viel, André wird sagen, viel mit Qualität auch zu tun, es hat auch mit Glück zu tun. Das hätte auch ganz anders laufen können. Man darf aber auch nicht vergessen, wer hier gegeneinander gespielt hat. Düsseldorf ist ja nicht umsonst da oben mit bei. Also die schießen eine ganze Menge Tore, die sind torgefährlich und in dem Fall haben sie tatsächlich sich was Gutes gegen uns überlegt, ja, ohne Frage. Ich sehe uns aber dennoch nicht so schlecht insgesamt.
Ja, okay.
Also nicht so, also das ist wie nicht schon wieder dieser Abgesang irgendwie des
fußballerischen Abendlandes. Genau, da werden wir noch drüber sprechen. Wenn wir noch drüber sprechen, lass uns das gleich mal machen. Jetzt gucken wir mal kurz in die zweite Halbzeit. Der Trainer hat also umgestellt und hat Marcel Halstenberg auf die linke Seite gezogen. Er war plötzlich linker Verteidiger und Bright R&B war im Zentrum. Jetzt muss ich wieder mit denen sprechen, die vielleicht ein bisschen mehr gesehen haben, Dennis, weil das war jetzt nicht so die Highlight-Szenen. Chris, ja, mach mal. Ich finde, dass in der ersten Halbzeit tatsächlich ist Bright A nach offensiv wenig getan hat. Halstenberg auch, ja, also die Pässe, die er spielen wollte und auch gespielt hat, kamen leider oftmals zum Gegner. Das heißt, es war nicht diese Spieleröffnungswaffe, die er sonst sein konnte und Bright schwach. So, dann zieht Leitl den Halstenberg auf links und Bright in die Mitte und Bright macht plötzlich ein ganz anderes Spiel. Also ist immer nah am Mann, ist gedankenschnell, ist auch körperlich schnell und man hat gemerkt, also zumindest war das mein Eindruck in der schönen Sonne auf der Tribüne, dass Bright sich auf der Position aber massiv wohler fühlt.
Ja, genau. Also man merkte nicht sofort den Impact für die Offensive, also für Halstenberg. Man merkte aber deutlich, dass sich Bright in der Rolle deutlich wohler gefühlt hat. Wobei man natürlich sagen muss, wenn der Zolis kurz nach der Halbzeit die dritte Bude macht, dann ist das Spiel vorbei. Und die Situation gab es. Es war aber die einzige Ausnahme. Danach mussten sich alle in dieser neuen Situation, gerade was unsere Viererkette hinten betrifft, erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Und ich fand, es war so ein Spiel, also es dümpelte dann so ein bisschen, zumindest die ersten 15 Minuten. Oh, und ja, der wirkliche Impact kam eigentlich dann erst, wo die nächsten Wechsel stattgefunden haben. Aber dazu wirst du ja bestimmt auch.
Nee, erzähl. Nee, mach.
Also es war ja wirklich so, dass quasi mit dem Wechsel von Vogelsammer, der ja für einen sehr unglücklich agierenden Christiansen, für einen schwachen Christiansen gekommen ist. Sebi hatte auch nicht seinen besten Tag, wurde dann verdient, ausgewechselt, wobei man auch Schaub hätte rausnehmen können und Kolja dafür hätte bringen können. Aber die beiden Wechsel haben halt wirklich was gebracht. Das hast du gemerkt. Und natürlich war das Ganze dann begünstigt durch einen sehr schnellen Anschlusstreffer durch Vogi.
Genau, Vogi, der eigentlich ja nur abstaubt, wenn man ehrlich sein muss, André. Nielsen wieder mit einem völlig freien Kopfball, wie er auch in Osnabrück schon Szenen hatte, und bringt ihn nicht ins Tor, sondern nur auf den Torhüter. Also ein bisschen Glück, dass wir da überhaupt die zweite Chance durch Vogi noch kriegen. Dann Cedric Teuchert. Ich habe letzte Woche zu euch gesagt, ihr übertreibt. Ich habe gesagt, dass Cedric, André, du hast es deutlich gesagt, der ist überhaupt nicht fit. Du hast das Gefühl, also ist man nicht ganz ehrlich im Umgang mit seiner Verletzung. Du hast noch Erkrankung hinzugefügt. Ich habe dann gesagt, lass uns mal nicht spekulieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war erschrocken am Samstag. Dass der wirklich, der hat ja nicht lang gespielt. Na klar, schönes Tor, abgefälscht, alles wunderbar. Danach konnte er keinen Sprint mehr.
Er hat nach 6 Minuten hat er den einen Sprint vorne nicht mehr hinter dem Spieler hinterher geschafft.
Ja.
Da ist er stehen geblieben. Also das fand ich auch sehr bedenklich.
Also habe ich Schwierigkeiten.
Hat er nicht nach dem Spiel auch irgendwas gesagt von wegen seit langer Zeit schmerzfrei oder sowas? Also das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben.
Okay.
Als wenn der irgendwie gefühlt mit seiner Oberschenkelgeschichte immer noch laboriert und was ja gerne gemacht wird, leider im Profifußball, es wird halt betäubt.
Aber der hat nicht auch gepumpt.
Auskuriert, ne?
Also der hat wirklich.
Aber Oberschenkelverletzung, da stützt du doch nicht auf deinen Oberschenkeln dich ab und beugst dich nach vorne über.
Ja, das ist das. Ja, bei jeder Standard, die wir hatten, steht der da und wie ich nach einem 10.000 Meter Lauf.
Ja, auch ja, schon aber der nach 500 Meter Lauf. Auch nach 500 Meter Lauf.
Das, nee, vielleicht nicht, aber also auch da können wir jetzt noch Arsch. Auch da wollen wir nicht spekulieren, aber ich wollte ja eigentlich nur sagen, also ich muss bei André und Chris mich entschuldigen, weil das tatsächlich ist es mir da in dem Spiel. Ich habe dann auch mal vielleicht ein bisschen genauer drauf geachtet, respektive ich fand es erschreckend, dass er in 10 Minuten spielt, bisschen mehr als 10 Minuten spielt und schon nach 5 Minuten nicht mehr kann. Das fand ich schon bedenklich und genau diese eine Szene, Chris. Zentral, kurz vorm 16er, und er geht, also ich sag mal so, der Ball ist frei und er kann nicht ins Laufduell gehen. Er ist näher zum Ball und er kann nicht ins Laufduell gehen. Für mich eine unfassbare Szene.
Ja, und das zeigt aber, finde ich, auch die Problematik des modernen Fußballs und natürlich auch, was Fans und Stammtische und Twitter-Bubbles so von sich geben. Und da nehme ich mich jetzt gar nicht raus, also ich will mich da nicht erheben, aber das Problem ist halt, er hat aber in Anführungszeichen das Tor geschossen. Dass ein Schuss natürlich einen halben Kilometer neben das Tor geflogen wäre, wenn er nicht abgefälscht worden wäre, geschenkt. Aber er hat das Tor geschossen, damit hat er allen Recht gegeben, insbesondere dem Trainer. Und alle sagen, ja, der Teuchert, ja, Siegtorschütze bzw. Punktretter und so weiter. Ja, nun, aber ich teile das. Also im Spiel selber hatte er keinerlei Impact. Und was mich tatsächlich überrascht hat, ist, wenn wir jetzt gerade bei diesen Wechseln und bei den Auswirkungen der Wechseln sind, muss ich noch mal ein kurzes Flashback zum Osnabrück-Spiel machen. Erinnert ihr euch, dass wir uns im Osnabrück-Spiel aufgeregt haben, dass man den Hinlauf nicht gebracht hat?
Guck mal kurz auf die Uhr. Ja, guck mal kurz auf die Uhr. Genau, vielleicht wollen wir noch ein bisschen was in den zweiten Teil schieben? Dann machen wir noch mal 2-3 Minuten in den zweiten Teil und sind dann gleich wieder da, liebe HörerInnen, nach einer kurzen, ganz kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind leider noch ein bisschen drin in Osnabrück. André wollte gerade nochmal, nicht in Osnabrück, wir sind in Düsseldorf. Im Spiel gegen Düsseldorf sind wir, so jetzt ganz korrekt. Aber André, du wolltest nochmal kurz zurückblicken in Osnabrück, sag mal.
Ja, ich wollte nochmal einen Bogen schlagen. Und zwar, bei dem Osnabrück-Spiel haben wir uns ja hier auch in der Sendung gefragt, sag mal, wieso nimmt man den Gindorf mit, wenn man ihn nicht als fünften Wechsel, weiß ich was, 84. oder was das da war, einwechselt, als der letzte Wechsel von Hannover 96 stattgefunden hat. Und du hattest, das hatte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht überlegt, auch noch ein sehr gutes Argument ins Feld geführt. Du hast gesagt, man nimmt ihn mit, lässt ihn nicht bei den Profis spielen und entzieht ihm die Chance für die Regionalligamannschaft, die um den Aufstieg spielt, sozusagen vielleicht wichtige Tore zu schießen. So. Gibt es nichts hinzuzufügen, absolut richtig. Jetzt kommt das Spiel gegen Düsseldorf. Es steht 2-2. Und exakt nach dem Treffer, nach dem 2-2, wird Gindorf eingewechselt für Enzo Leopold. Und ich frage mich, warum? Also, wollen wir da auf Sieg spielen? Das habe ich danach nicht gesehen. Da hätte man Druck machen müssen. Sollte das nochmal ein Zeichen sein? Okay, gut. Das Zeichen kann man machen. Ja, okay, gut. Habe ich jetzt so nicht als wirkliches Aufbruchssignal nochmal
in das Leben gesehen.
Aber warum dann nicht gegen Osnabrück?
Ich muss dir aber helfen. Also die Sache mit Leopold war klar. Enzo hat klar angezeigt, dass er ausgewechselt werden muss. Und das auch schon mehrfach und längere Zeit. Und das heißt, das aber ist dann ein wenig aus der Not, wen jetzt bringen wollen.
Wenn du Foti bringst, sendest du doch genau das gleiche Signal. Ist auch, auch ein offensiver Mittelfeldspieler.
Ja, klar, nur Foti, ja, ich teile ja deinen Punkt, nur Foti gehört ja etwas, ich sag mal, etwas näher an die Stammmannschaft, zumindest von seinem Vertrag her als Gindorf.
So. Ist aber ein Leihspieler.
Aber mit der Argumentation, ihn jetzt zu bringen, hättest du ihn doch gegen Osnabrück bringen müssen.
Ja, keine Frage.
Aber darüber reden wir doch jetzt gar nicht mehr. Ganz ehrlich, wenn er ihn nicht bringt, sondern dafür einen Börner, einen Lührs, dann sitzt du hier und sagst, was sendet der Trainer für Signale.
Auch zu Recht.
Momentum war da.
Abwehrspieler geht nicht.
Ja, aber André, guck dir die Bank an. Da ist ja nichts. Er hätte Weinkauf noch bringen können.
Mein Argument ist, dass Foti viel, viel weiter weg von der Mannschaft als Gindorf, was ein Zeichen ist, weil wir auch den ja mit einer Leihe quasi an uns gebunden haben und als Perspektivspieler aufbauen wollten. Und mit der Argumentation verstehe ich noch weniger die Situation in Osnabrück.
Den zweiten Teil teile ich, aber das verstehe ich dann auch nicht. In Osnabrück wäre es entscheidender gewesen. Ich sage aber trotzdem, es ist aus der Not geboren worden und dann finde ich es okay, dass man Gindorf bringt, weil ich habe mich auch klar positioniert, wenn der Gindorf keine Minuten kriegt und die U23 gewinnt dann nicht, dann wäre ich richtig eskaliert. Sie hat gewonnen, ist alles gut. Interessanter fand ich dann eher, dass Damar in die U23 musste und Gindorf zu den Profis. Damar zum Beispiel ein Spieler, den man hätte in der Situation gut bringen können, weil es fehlte nämlich, also um das nochmal zu beantworten, André, sie wollten siegen. Das hast du nämlich gesehen, Reaktionen nach dem Schlusspfiff, die waren alle enttäuscht. Die waren alle enttäuscht. Die hatten sich massiv viel vorgenommen, was man auch sehen konnte in der ersten Halbzeit. Die wollten unbedingt gewinnen, das heißt, die wollen irgendwie nach oben. Alles in Ordnung. Da muss ich sagen, das hat mich auf der einen Seite dann irgendwie schon beeindruckt und deswegen, man wollte gewinnen, ja. Das Problem ist nur, dass du ja dann ein komplettes Mittelfeld im Prinzip aufgelöst hattest. Das heißt, was du da machst, ist auf keinen Fall eine Spielkultur noch entwickeln können. Und dann bin ich jetzt bei dir, André. Wenn du es dann aber nicht mit hohen Bällen versuchst oder mit schnell vorgetragenen Spielzügen, dann kann das nichts werden. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben schon irgendwie noch, also es war halt keine Struktur mehr im Spiel, was nicht geht mit der Aufstellung. Du hast ja fast nur Stürmer und Verteidiger auf dem Platz. Und dann nicht doch noch mit aller Gewalt nach vorne zu gehen, macht dann den Wechsel tatsächlich ein bisschen unverständlich und noch unverständlicher, dass wir das gegen Osnabrück nicht gemacht haben.
Also du sehen Sie nach Max Besuschkow, höre ich raus.
Nein, ich sehe mich nach dem Sieg und dem Aufstieg. So, aber Haken dran an Osnabrück. Wir sind jetzt bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen Wien Wiesbaden. Gucken wir mal kurz, was passiert ist. Wir haben angeschlagene Spieler, respektive wir haben zumindest einen angeschlagenen Spieler. Marcel Halstenberg hat Probleme am Knie mitgebracht aus dem Spiel gegen Düsseldorf, hat jetzt schon mehrere Trainingseinheiten verpasst. Es ist aber, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er am Donnerstag wieder ins Training einsteigt und wenn er Freitag dann auch das Abschlusstraining absolvieren kann, dann wird er spielen. Die Frage ist, auf welcher Position wollen wir erstmal nicht den Trainer hören, wollen wir erstmal Dennis hören. Dennis, nach den Eindrücken aus dem letzten Spiel und auch nach den Eindrücken der letzten beiden Spiele mit dem lieben Bright auf der linken Seite, haltst du in der Mitte oder haltst du in der Links?
Ich nehme an, auch wenn ich mir so angucke, was 96 unter der Woche so kommuniziert hat, das ging alles schon so ein bisschen in Richtung, wir bereiten mal alle darauf vor, dass er nach außen rückt und Bright seine Position als linker Innenverteidiger
einnimmt. Findest du?
Ja, es wurde nochmal auch so drauf hingewiesen, dass er ja da mit Pokalsieger geworden ist und
stimmt.
So. Also,
aber das kann, auch hingewiesen, ne? Dass man mit ihm eine andere Position vereinbart hat und man ihn für den zentrale Mitte geholt hat.
Also, ja, das ist ja auch völlig richtig. Das hat ja hat Leitl ja auch nochmal deutlich gesagt. Auf der anderen Seite, Halze wurde ja auch nochmal interviewt. Der hat schon gesagt, das hat Spaß gemacht, auf der Position zu spielen. Und der hat nicht gesagt, ja, nee, ganz furchtbar, ich bin hier für die Mitte gekommen und ich will Mitte spielen. Also ich könnte mir daher schon vorstellen, zumindest bis Moroja zurückkommt, dann wird dem wieder auf links gehen, gehe ich von aus.
Ja.
So lange könnte ich mir vorstellen, dass man das macht, weil man hat jetzt zweimal mit Bright das auf der Position gemacht. Das tut mir auch für den Jungen irgendwie ein bisschen leid, weil man hat gesehen, der kann das in der Dreierkette super spielen mit Köhn vor ihm. Er ist halt ein super Verteidiger, er ist halt nicht so dieser, der nach vorne pusht. Und das fehlt uns dann schlicht und
ergreifend. Also würdest du es auch machen
R&B mit raus? Nee, lass ihn nicht so leicht raus, Tobias. Er soll mal hier, wenn du jetzt dem wieder auf links siehst, ich kann das nachvollziehen, aber nimmst dann R&B raus, spielst dann mit Neumann und Heitz in der Innenverteidigung und rechts in Roja?
Was denn sonst? Klar. Denn die Frage stellt sich nicht.
Boah.
Die Frage stellt sich nicht. Also, dass Bright ist R&B schlechter, das ist dann schlechter ist als Halstenberg in der Mitte, ich glaube, da wollen wir nicht drüber reden.
Ja, das, aber ist R&B schlechter als Moroja auf rechts? Das ist doch die entscheidende Frage. Gewinnen wir an Qualität, wenn Moroja kommt?
Meinst auf links?
Auf links? Auf links.
Lass ihn reden. Was? Ist okay.
Du, nein.
Er meint schon auf rechts. Er meint auf rechts, weil dann dem, dann links.
Moroja rechts, dem auf links. Das ist doch, was Dennis sagt.
Aber die Frage ist noch nicht, aber André, die Frage ist noch nicht, ob Bright R&B besser ist als Say Moroja.
Doch, das ist die entscheidende Frage.
Auf keinen Fall.
Bringt Moroja auf rechts und dem auf links mehr Qualität ins Spiel, wenn R&B dafür raus muss, als Halste links, wer auch immer von den beiden rechts, dem oder Moroja, und du hast R&B im Zentrum. Und da
jetzt
sage
ist
ich,
die entscheidende R&B Frage. Zentrum
wäre mir viel, viel wichtiger als dem
dann,
auf links.
Dann stellst du eine ganz andere Sache hier in Frage. Nämlich, ist es auf lange Sicht eine Option, Halste links rauszuziehen durch den Weggang von Köhn? So, und das hat Tobi aber hier nicht gefragt. Wir reden hier über das nächste Spiel. So, und der Trainer hat sich positioniert, Halste hat sich positioniert und auch ich, der sehr kritisch ist bezüglich Halste links raus, muss mittlerweile sagen, das letzte Spiel war das beste Argument dafür, es zu versuchen, zu sagen, okay, Halste kompensiert den Wegfall eines Flügelspielers, den wir gerade in der Verteidigung halt nicht haben. Und sobald beide wieder fit sind, und damit meine ich halt Dem und Moroja, wird es sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Dem über links wieder aufläuft, weil ganz ehrlich, gegen Hamburg hat er das 1A gemacht und natürlich kam dann die Verletzung von Moroja dazwischen, aber es gibt nichts, was dagegen spricht, dass das wieder funktionieren kann und Halze ist für die Innenverteidigung gesetzt worden und sollte da auch weiter die Mannschaft und vor allen Dingen die Abwehr organisieren.
Es spricht extrem was dagegen, dass es nur noch nicht passiert. Wenn nämlich Marcel Halstenberg jetzt in den nächsten Spielen als Linksverteidiger spielt und da einen ganz herausragenden Job macht, Flanken schlägt, die zu Toren führen, Eckbälle schlägt, die zu Toren führen, von links einen tollen Schuss, weil er das auch in sich hat und das führt und er macht selbst das Tor, dann wird der Trainer das nicht mehr zurücknehmen. Und das könnte ich sogar verstehen.
Ich glaube, bei Halstenberg ist es trotzdem eine Entscheidung, die primär der Spieler selber trifft. Weil,
das wäre bitter.
Ich glaube es trotzdem, weil ganz ehrlich, er selber sagt also ja,
oder er ist ja lieber er ist IV ja und wir steigen nicht auf als LV und wir steigen auf?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er lieber in der Mitte spielt. Ich glaube aber, dass jetzt die Notwendigkeit gesehen wird und wenn das gegen Wien Wiesbaden passiert, also wenn er da spielen sollte und ich gehe davon aus, er wird es tun und das gut funktioniert und in den Folgespielen vielleicht auch ganz gut funktioniert, dann wird Halzenberg nicht sagen, ich will zurück in die Mitte.
Ja, aber das ist so eine Philipp-Lahm-Geschichte, finde ich. Weißt du, dann liegt es daran, ob der Spieler sich in den Dienst der Mannschaft stellen möchte oder darauf pocht, ja. Unter welchen Voraussetzungen er hier vielleicht mal eingekauft wurde. Und wie gesagt, ich glaube, er wurde unter der Zusage eingekauft, dass er die Verteidigung im Zentrum organisieren, steuern und leiten soll. Und aber auch, wie gesagt, bei Philipp Lahm gab es ja dann diesen Moment, wo man gesagt hat, okay, nimm ihn aus dem defensiven Mittelfeld raus und setz ihn wieder auf rechts außen, weil da haben wir eine Vakanz. Und auch ich, also ich bestreite das gar nicht, Tobi, dass Halse ein Spieler ist, der sich da in den Dienst der Mannschaft stellt und alles dem Erfolg der Mannschaft unterordnen wird.
Wir tun aber auch gerade so, als wenn wir vom Torwart verlangen würden, auf der 10 zu spielen. Also ich glaube, wir hängen das auch vielleicht einen Tick zu hoch auf und der Trainer versucht auch vielleicht noch ein bisschen zu rechtfertigen, warum er es nicht zu Beginn der Saison schon so gemacht hat. Warum man nicht einfach gesagt hat, hey, Derek wird uns eh verlassen, machen wir es doch im Sommer, forcieren wir es ein bisschen und wir haben mit Halzenberg den perfekten Nachfolgerersatz, den perfekten Spieler für diese Position, viel zu gut für die zweite Liga, bringt uns sogar noch qualitativ nach vorne. Ich glaube eher, dass der Trainer versucht, sich vor solchen rückwärtsgewandten Diskussionen zu schützen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marcel Halzenberg gesagt hat, ich komme nur nach Hannover, wenn ich in der Mitte spiele. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht, so schätze
ich er hat auch seine besten Spiele in seiner Karriere vorher immer auf links gemacht. Das müssen wir doch
sagen. Und das Schlimme ist ja, wir haben ja zum Anfang der Saison genau umgekehrt argumentiert.
Haben gesagt, er kann das gar nicht.
Ja. Haben ja den Transfer sogar kritisiert, weil wir gesagt haben, was wollen wir mit dem? Das ist ein linker Verteidiger. Wir wissen gar nicht, ob der Innenverteidigung spielen kann. Da hat er uns ja Lügen gestraft. Und somit muss man da vielleicht auch einfach vorsichtig sein.
Aber ich möchte mal eine Sache in den Raum nochmal werfen. Also gerade er hat jetzt ein bisschen Knie, ne? Ja. Außenverteidigerposition ist auch durchaus ein Thema, wo ich mehr Kilometer mache, B, gegebenenfalls Verletzungsanfälligkeit auch höher ist, ne? Das dürfen wir nicht ganz außer
Acht lassen. Aber da bin ich jetzt bei André und ich sage, ey, wenn der nicht ganz fit ist, wenn der nicht links spielen könnte, lass ihn bitte auch nicht innen spielen.
Kann er, klar, aber
also wenn das Knie so angeschlagen ist, darf er nicht in den Kader. Dann machen wir die gleiche Nummer wie mit Teuchert. Wir haben Bluff für 10 Minuten und ein anderer darf nicht auf die Bank. Aber gut, aber gucken wir uns mal an. Also jetzt dann machen wir es doch mal. Zieler ist, glaube ich, klar. Jetzt rechts, dem ist auch klar. In der Innenverteidigung, André, was sind deine beiden Innenverteidiger für das Spiel in Wiesbaden?
RMB und Neumann.
Okay, wenn wir von rechts gehen, also Neumann und RMB, wunderbar. Dennis, deine?
Ja, ganz klar, auch so.
Auch so, Chris?
Ja. Langweilig, genauso.
Viermal das Gleiche, wunderbar, viermal ein Ja. Linker Verteidiger, also damit werden wir uns jetzt auch wieder alle einig sein, Marcel Halzenberg. Gut. Kunze kommt zurück für Christiansen, Klammer auf, bitter zum nötig.
Glück. Ja, ja, zum absolut. Glück.
Jetzt wird es wieder spannend. Also, wir haben das Spiel nochmal vor Augen gegen Düsseldorf und wir haben auch viel kritisiert. André weiß ich schon, was der macht. Deswegen kommt der zum Schluss. Wir haben auch Schaub viel kritisiert. Ich erinnere mich noch an Worte von Dennis aus vergangenen Sendungen, aber der hat auch diesen einen Pass im Fuß. Der hat den im Fuß. Und diese Qualität möchten wir haben. Dennis, also, dein Mittelfeld vor Kunze.
Auf jeden Fall Leopold, an dem geht nichts vorbei. Sebastian Ernst, der kann zwischendurch mal ein schlechtes Spiel haben. Das wird aber im kommenden hoffentlich auch wieder besser werden. Ich finde, auch der hat sich da festgespielt. Und ja, jetzt ist wieder die Frage, was würde ich, geht es darum, was ich machen würde oder was ich glaube, was der Trainer macht? Was ich machen würde. Ich würde Gindorf spielen lassen.
Echt jetzt?
Ja, warum nicht?
Ah, cool. Warum nicht, kann ich nicht beantworten. Warum aber?
Weil ich finde, dass der das A hat es verdient, B hat das in der U23 gezeigt. Er ist flexibel, auch was den Positionstausch betrifft. Deswegen finde ich ihn da vorne Eigentlich fände ich das ganz cool. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass er irgendwie dann Schaub und Udenne auf die Bank verdrängt. Insofern ist es unrealistisch. Aber ich fände es ganz cool. Ich fände es eigentlich fände ich es ganz charmant mal.
Also ich fände es auch charmant. Und die U23 spielt in Norderstedt. Das ist der Tabellen 13. Also könnte man auch sagen, geht auch ohne Lars. Chris,
also... Das könnte man ausweiten. Man könnte sagen, wir spielen gegen Wiesbaden. Da könnte man so einem Spieler wie Gindorf auch eine Startelf-Chance mal geben, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die uns nicht auf dem Bierdeckel einen Knoten in die Beine spielen werden. Es ist aber trotzdem unwahrscheinlich. Gindorf war sehr motiviert, etwas zu motiviert, hat schnell gelb gekriegt, hatte aber halt auch einfach
zu wenig Zeit. Da musste er aber auch hin.
Ja, ist richtig, ist richtig. War halt ein taktisches Foul. Ich gehe mit Dennis so weit mit, dass ich sage, ich würde mir für Gindorf mal eine Viertelstunde bis 20 Minuten auf dem Platz wünschen. Für die Startelf ist ja keine Option. Ich glaube, dass Schaub für mich oder dass Schaub im letzten Spiel so ein Fremdkörper gewesen ist, dass er wieder runter sollte und Kolja stattdessen auf den Platz stellen sollte. Ansonsten bin ich bei Dennis, was die Spieler neben Kunze betrifft.
Und André, du bist bei Chris, richtig?
Ich bin bei Chris. Die Dennis-Version hatte ich auch schon mal gedanklich durchgespielt. Dafür hätte er gegen Osnabrück die ersten Minuten kriegen müssen, gegen Düsseldorf mehr Minuten kriegen müssen. Deswegen ärgert es mich noch einmal rückblickend umso mehr, dass das so gelaufen ist, was die Wechsel angeht. Und dann wäre er tatsächlich sogar eine Alternative, eine Option. Ob man ihn deswegen direkt spielen lassen muss, muss man dann natürlich auch ein bisschen von der Tagesform abhängig machen. Und bei ihm kommt natürlich aus meiner Sicht erschwerend hinzu, solange er keine Perspektive in diesem Verein sieht oder bekommt für die Zukunft, brauchst du ihn auch nicht spielen lassen. Also da muss ich sagen, dann lass ihn lieber in der Regionalligamannschaft den Aufstieg in die dritte Liga klar machen.
Aber dann ist er weg.
Genau, dann ist
er auch wenn die aufsteigen, ist er doch weg. Der kriegt doch bessere Angebote mit 21 Toren.
Ja, eben drum, deswegen. Aber man könnte ja auch entscheiden, du, das ist so ein wichtiger Spieler, wir geben ihm mal einen vernünftigen Vertrag. Also ich würde sagen, Richtig. Das muss halt geklärt sein. Und wenn du ihm mal einen vernünftigen Vertrag gibst, dann musst du ihm auch Minuten geben. Wenn du ihm keinen Vertrag geben willst, dann brauchst du ihm auch keine Minuten geben, so bitter das in Anführungszeichen auch klingt. Spannend wird jetzt aber der nächste Schritt, weil Chris hat ja gesagt, Schaub war ein Fremdkörper, da stimme ich zu. Jetzt hau ich nochmal hier so eine steile These raus. Ich gehe also auch mit Uden. Ich nehme Nielsen raus und bringe Vogi.
Okay, also du vorne mit Vogi und mit Tresoldi. Dennis, du?
Ja, kann man so überlegen. Ich glaube, ich würde da nichts ändern. Ich würde bei Tresoldi und Nielsen bleiben, weil Vogelsammer ist ein super Typ, der von der Bank kommen kann, der immer noch mal richtig Emotionen reinbringt und alles einreißt, dass... Da ist er eher der Typ für als ein Harvard Nielsen als Backup.
Gehe ich voll mit. Chris, was hast du?
Das ist natürlich schwierig, wenn beide eingewechselten Stürmer netzen, für den Trainer dann an der Startelf festzuhalten. Trotzdem hat er ja schon signalisiert, dass das Duo Tresoldi-Nielsen für ihn weiterhin Vorsprung hat. Mhm. Das sehe ich genauso. Howie wühlt viel, schafft dadurch Räume für Tresoldi. Tresoldi bei seinen Abschlüssen zuletzt eher etwas unglücklich, aber gegen wen sollte er die Chancen wieder kriegen? Und ich glaube tatsächlich, dass Vogi, solange er seine Minuten bekommt, mit dieser Rolle, die er jetzt hat, auch leben kann.
Also Tresoldi
vor allen Dingen in Spielen, wo er so einen Einschlag hat wie im letzten. Das bestätigt ihn natürlich auch und ich glaube, Tresoldi Nielsen wird auch gegen Wiesbaden unsere erste Elf vor einem Sturm
kommen. Und jetzt machst du noch schnell den Tipp hinterher, aber nur den Tipp, keine Erklärung, schnell.
Nee, ich möchte erst nochmal von
Tobi.
Wir gewinnen 3-1 gegen Wiesbaden. Gut.
Denn ich schließe mich dir an, Dennis.
Wir? Das ist okay. Wir 3-0.
3-0, André? André hat die Sprache verschlagen, der weiß gar nicht, was er
tippen soll. Ach ja, ich wollte 1-1 sagen, da habe ich mir überlegt, kannst du hier nicht bringen, sonst wirst du wieder als nölig dargestellt. 3-1 hat Chris schon genommen, wir gewinnen 2-0.
Und dann sage ich, ach, Scheißdreck.
Also, Tobi 5-0, wie immer.
Nee, mache ich nicht. Hat er zweimal nicht gewirkt. Ich sage, wir spielen...
Hat er schon einmal gewirkt? Also jetzt, ich frage für einen Freund. Tobias?
Nein, Christian hat es nicht.
Damals, also, als er den 10.000-Meter-Lauf in einer Bestzeit gelaufen hat, hat das
also gewonnen. Jetzt 96.
Aber wenn man gewinnt, das erste Mal schafft, dann ist jede Zeit
96 gewinnt 1-0 und wir holen zumindest die 3 Punkte und wir kommen gleich zurück nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir gehen also alle davon aus, dass Hannover 96 auswärts in Wiesbaden gewinnen wird. Es wird also keine peinliche Nummer. Peinliche Nummer. Dennis, wie beurteilst du denn unser Jubiläumstrikot?
Oh, schöne Überleitung. Also rein.
Herzlich willkommen zu Wetten, dass so.
Ja. Ja, genau. Rein von der vom Textil her oder so.
Also nur, also du kannst ruhig das Gesamtpaket machen. Du kannst die Story, die Präsentation und dann aber in letzter Konsequenz und auch mit ein bisschen mehr Gewichtung das Textil.
Also ich finde es grundsätzlich gut, irgendwie sowas zu machen. Die Präsentation, ja, fand ich okay. Ja. Mhm. Also habe ich jetzt keinen Stress mit. Was mir mittlerweile echt auf den Zeiger geht, ist, warum kann man diese Dinger nicht einfach ein bisschen günstiger machen? Es ist offensichtlich egal, weil es kauft jeder.
Es ist noch zu günstig. Und es ist nämlich 4 Euro zu günstig für kostenlosen Versand.
Ja.
Ja. 4 Cent, dachte ich. 4 Cent.
4 Cent, was habe ich gesagt?
4 Cent günstig. Ja, stimmt. Ja. Du hast 4 Euro gesagt. Nee, es ist.
Nee, 4 also Cent, Entschuldigung, genau.
Ja, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch überlesen, aber so mir, geil, fehlte so ein, mir fehlte so ein Ding irgendwie, das kommt vielleicht noch irgendeinem guten Zweck zugute oder so. Also hätte man doch machen können. Muss man doch nicht irgendwie noch was dran verdienen, finde ich. Aber ja.
Okay, und so okay. Von der Optik und so ist super?
Ist super, ja, das heißt super. Man hat halt sich gedacht, wir versuchen es mal so anzulehnen an das Meistertrikot, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das so ganz gelungen ist. Ist vorne mit dieser Schnürung aus Plastik, finde ich halt ein bisschen albern. Also,
ja.
Das ist ja nur ein Druck, das hätte man auch dann entweder richtig machen können oder man lässt es weg.
Und wenn du eine Schulnote geben solltest, ich habe nämlich gelesen, irgendwie über die Hälfte oder waren 60% geben dem eine 1, wo auch immer diese Umfrage war.
Eine 3 würde ich dann sagen.
Eine 3, okay. Jo. Chris, du bist ja ein bekennender Fan von Sondertrikots. Du bist immer noch ärgerlich, dass du eins der Objekte der letzten Spielzeiten dir nicht hast holen wollen zu dem Zeitpunkt. Wie beurteilst du denn die neue Ausgabe eines Sondertrikots, gleichzeitig Jubiläumstrikot für 70 Jahre Deutsche Meisterschaft?
Ich finde verdächtig, dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir auch ein anderes Jubiläumstrikot demnächst käuflich erwerben können. Und es entsteht der Eindruck, dass es der Versuch sein könnte, hier ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu werfen, zu einem unverschämten Preis in einer minderen Qualität, mit einem durchaus feierwürdigen Anlass. Das möchte ich völlig außer Frage stellen. Bei mir wäre das Trikot unter diesen ganzen Voraussetzungen, die ich genannt habe, gerade mal eine 4.
Eine 4, okay. André, wie beurteilst du es?
2003 ist Atletico Madrid 100 Jahre alt geworden, hat auch ein Sondertrikot gegeben und das war aus Baumwolle. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespürt habt. Das ist echt komisch, weil ja normalerweise diese Trikots so ein Polyester sind oder so.
Ja.
Und aus Baumwolle. Und tatsächlich war das zum Sporttreiben völlig unbrauchbar, weil wenn sich das vollgesogen hat, hast du einen halben, ja, weiß nicht, halbes Gewicht von dir selber mit rumgeschleppt. Aber es war optisch halt ziemlich genial und es wirkte halt echt so wie alt. Das heißt also, das, was Dennis aufgebracht hat, möchte ich hier unterstreichen. Entweder du machst auf alt und dann machst du auf alt oder du lässt es sein. Dieses Retro-Look und auch ich will nicht lieblos sagen, aber dieses vielleicht auch, Chris hat es ein bisschen billig genannt. Ja, also ich bin da jetzt auch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht holen. Hinzu kommt, dass die Farbe aus meiner Sicht völlig unpassend ist. Ja, und auch der Anlass. Also es ist ja schon schön, 70 Jahre Deutsche Meisterschaft, obwohl jetzt aktuell da wenig Verknüpfungspunkte sind. Aber was ich halt finde, ist, wir haben ja jedes Jahr irgendein Jubiläum, wo irgendein Sondertrikot kommt. Und jetzt ist meine Frage, gibt es für ein besonderes Jubiläum ein Sondertrikot oder suchen wir jedes Jahr für ein Sondertrikot ein besonderes Jubiläum? Und dann muss ich sagen, ist mir das vielleicht unterm Strich doch ein bisschen zu viel Kommerz. Ja. Wer es kaufen will, soll das tun, das will ich dem gar nicht schlecht reden. Ich beteilige mich dabei nicht. Ich finde tatsächlich auch den Preis zu hoch, das teile ich auch, aber ganz generell auch bei den normalen Trikots. Und letztes, was mich tatsächlich ärgert, das ist nur ein Detail, das habt ihr jetzt noch nicht angesprochen, deswegen würde ich es noch reinschmeißen in die Runde. Entweder ich habe einen Knick in der Optik oder aber die Grüntöne passen nicht zusammen. Die Fahne ist doch nicht das Grün vom Trikot.
Ja, aber es ist tatsächlich aber den Farben nachempfunden 1954. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Fehler. Ich finde nur einen Fehler. Ich bin zwar nicht bei Chris, das sage ich auch gleich. Ich finde aber einen Fehler, dass wir ein Jubiläum...
In welcher Sache?
Sage ich gleich. Okay. Ich finde es aber also in vielen übrigens, aber jetzt eine gerade mal entscheidende. Ich finde, ein Jubiläum zu feiern, zwei Monate bevor das Jubiläum ist, ist nur Kommerz. Und ist irgendein Anlass gesucht. Der 23. Mai 1954 war Tag der Meisterschaft. Und es dann rauszubringen, Anfang März, für mich völlig ohne Sinn und Verstand. Aber wir haben immer irgend so ein Jubiläums, oder nicht Jubiläums, ist falsch, ein Sondertrikot. André, noch eine Schulnote kurz. Das hatte ich jetzt vergessen zu fragen.
Also das ist, ich würde sagen, Sportbefreiung nicht bewertbar. Aber wenn ich da eine Note geben müsste, ich würde tatsächlich nur in den ausreichenden Bereich gehen. Es ist okay, aber ihr habt so viele Punkte aufgeführt, die nicht für mehr stehen.
Ja, also warum man es jetzt gemacht hat, ist aber klar. Da muss ich nochmal ganz kurz rein. Also das ist, bitte. Weil man gegen Lautern spielt. Ne? Also und da wollte man es dann haben. Also das, ja.
Oder ist, ja gut, okay, dann kann ich mitgehen.
Das
macht so ein bisschen meine Kritik, natürlich führt sie so ein bisschen ad absurdum.
Tut mir leid.
Ja, aber grundsätzlich folge ich dem sogar. Du hast recht, das Finale damals 1954 war gegen den 1. FC Kaiserslautern der haushohe Favorit, gespickt mit späteren Weltmeistern, überraschenden Weltmeistern zwar, aber gespickt mit überraschenden Weltmeistern. Übrigens vom deutschen Meister 1954 fuhr keiner mit zur Weltmeisterschaft. Aber das nur am Rande, wäre heute unvorstellbar, wenn Bayer Leverkusen keinen Nationalspieler stellen würde nach der Meisterschaft bei der EM. Aber gut. Sei es drum, ich fange mit der Schulnote an. Für mich ist es eine 4-, eher in Richtung 5. Ich finde, da bin ich voll bei André. Wenn du etwas Retro machen willst, dann mach es Retro. Bedeutet, wenn das Trikot früher eine Schnürung hatte, mach jetzt auch eine. Wenn sie nicht möglich ist, mach das Trikot nicht. Das ist eigentlich relativ einfach. Produziere es bitte nicht so billig, wie es geht, um es so teuer wie möglich zu verkaufen. Das letzte Jubiläumstrikot in der Qualität schon unterirdisch, war wie ein schwarzer Plastikmüllsack. Wirklich eine reinste Katastrophe. Und das hier... ja, mutet nicht besser an, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gewollt, aber nicht gekonnt. Und ich möchte da einen von mir sehr geschätzten User zitieren, weil das ist eine Zusammenfassung, die bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Es geht um Slusting von X, und zwar schrieb er, ich zitiere, zum Jubiläum der Meisterschaft 1954 gibt es ein grünes T-Shirt aus Plastik mit angedeutetem Schnürkragen und in der Mitte etwas, und jetzt hört gut hin, das ausschaut, als hätte man sich vollgesabbert. Und genau das ist es, es wird auch nicht gerecht, da sind die Namen der Meisterspieler drin, aber leider sieht es wirklich aus, wenn man nicht genau hinschaut, als hätte sich da einer vollgesabbert. Und das finde ich auch, also es ist nicht gelungen, es ist dann doch eher in Richtung 5. Bin aber nicht deiner Meinung, Chris, dass man es jetzt... und es mutet auch nicht so an, meiner Meinung nach, dass es als Konkurrenz zu sehen sei zu dem Produkt des eingetragenen Vereins. Denn 96 macht immer so um diese Zeit Sondertrikots. Das muss auch gut vorbereitet sein, das muss auch gut geplant sein. Das kann nicht als Reaktion gedacht sein. Aber ich kann nur die Empfehlung geben, wenn ihr ein echtes Retro-Trikot haben wollt, wenn ihr wirklich ein Trikot haben wollt, das nicht nur aussieht, als wäre es alt, sondern originalgetreu 1:1 ein Retro-Trikot darstellt, dann werdet, wenn ihr es noch nicht seid, Mitglied im Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. Ich kann empfehlen, in der Fanabteilung. Und wenn ihr schon Mitglied seid, dann bestellt euch unbedingt das Retro-Trikot. Wer erinnert sich nicht daran? Europapokal, deutscher Pokalsieger Hannover 96 auf der internationalen Bühne gegen den internationalen Gegner Werder Bremen und hat dabei an ein Trikot des Ausrüsters Patrick und in einem Design, das damals leider nicht so speziell und exklusiv war. Es hatte irgendwie die Hälfte der Bundes- und zweiten Liga. Fortuna Köln sah genauso aus wie wir, aber gut, das ist egal. Es ist das Trikot, mit dem wir im Europapokal gespielt haben, als das Trikot, in dem Jörg-Uwe Klütz sein Tor geschossen hat gegen Werder Bremen. Es ist das Trikot, wo wir fast die zweite Runde erreicht hätten gegen den Titelverteidiger. Holt euch das. Rotes 96-Trikot, original nachempfunden, dem Trikot von 1992 und als einmalige Kollektion aufgelegt. Vielen Dank an den Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. Vielen Dank an Patrick, der Ausrüster ist des Breitensportvereins in all seinen Sparten. Und ich freue mich da sehr. Ich habe es bestellt und ich werde es mit Stolz tragen und ärgere mich. Ich muss das kurz erzählen, das spricht nicht für mich. Es war mein erstes Fan-Trikot, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Fan-Trikot damals war ein Schlag ins Gesicht, wenn ich das sagen darf. Es hatte ein völlig anderes Material. Es hatte einen Aufdruck, den du hättest mit einem Bügeleisen zu Hause besser machen können. Es war nicht das Original 96-Wappen. Das Toto-Lotto war da so hingerotzt hin. Das Fan-Trikot damals war eine absolute Frechheit und das beim deutschen Pokalsieger. Ich will das nur mal kurz sagen. 70 D-Mark hat es damals gekostet. Ich glaube, es kam erst im September, Oktober, wenn nicht sogar im November raus. Also so professionell sind wir damals gewesen. Ich bin dennoch zur Clausewitzstraße 2, habe mich da trotzdem angestellt, habe 70 Mark auf den Tisch gelegt und habe dieses Trikot mein eigen genannt. Schräg gegenüber von mir wohnte Martin Groth. Ich habe ihm das Trikot mitgegeben zum Training. Ich bekam es mit allen Unterschriften zurück. Was habe ich gemacht nach dem Abstieg 1996? Ich habe es verschenkt. In der Nachbarschaft an einen Jungen, der sich sehr gefreut hat, selber Fußballer gewesen und damals auf dem Weg dahin und ärgere mich heute noch, dieses Trikot damals verschenkt zu haben. Aber ich hole es mir jetzt zurück und ich, völlig zu Recht, das macht man nicht. Schlimm vor allem, weil die Jahre dritte Liga richtig geil waren, hätte ich das vorher egal.
Also ich habe meins noch, aber meins ist eingelaufen.
Die Geschichte war übrigens jetzt fast so lange wie Tobis Zeit auf 100 Metern, wollte ich nur mal sagen.
Aber Tobi, wenn du sagst, du holst jetzt zurück, jetzt muss aber dieser arme Junge nicht zittern und sie unterm Bett verstecken.
Nein,
also,
ja, das habe ich als Drohung
gemacht. Nein. Also lieber Pascal, du darfst das Trikot natürlich gerne behalten. Ich hole mir das jetzt neu aufgelegte. Ja, also, ja, hast recht, André. Ja. Das mache ich nicht. Gut, aber das soll es dazu gewesen sein. Also wie gesagt, wir halten das Trikot nicht für gelungen. Dennis war noch wenig mit einer 3. Chris und André gehen auf ausreichend. Ich gehe auf mangelhaft und empfehle dann lieber das Produkt des Vereins. Das ist dann wirklich Retro. Und ich glaube, wir wollen jetzt die Sendung auch nicht weiter in Länge ziehen. Wir glauben an den Auswärtssieg in Wiesbaden. Samstagmittag, bitte seid pünktlich. Lasst Frau und Kind warten und entweder esst ihr später oder esst früher, je nachdem. Gartenarbeit, André, ist dieses Wochenende nicht dran, denn heute hätte ich beinahe gesagt, am Samstag holen wir uns den Sieg und werden noch näher ranrücken an die Aufstiegsplätze. Und deswegen denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.